Ja, guten Morgen zusammen. Wir haben ja schon gehört, um was es so circa gehen wird. Und ich möchte zu Beginn nochmal weitermachen mit Schule. Ich habe hier mal etwas mitgebracht und vielleicht könnt ihr ja erraten, um wen es geht. Es ist ein Gleichnis und ich will es mal vorlesen. Zwei Männer waren in einer Stadt, der eine reich und der andere arm. Der Reiche hatte Kleinvieh und Rinder in großer Menge. Der Arme hatte aber gar nichts als nur ein einziges kleines Lamm, das er gekauft hatte. Und er nährte es und es wurde groß bei ihm und mit seinen Kindern zugleich. Es aß von seinen Bissen und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß und es war ihm wie eine Tochter. Da kam ein Reisender zu dem reichen Mann und es tat ihm leid, von seinem Kleinvieh und von seinen Rindern zu nehmen, um es für den Wanderer zuzurichten, der zu ihm gekommen war. Und er nahm das Lamm des armen Mannes und richtete es zu für den Mann, der zu ihm gekommen war. Also, ich erkläre es nochmal ganz kurz. Also, wir haben zwei Männer. Einer ist sehr reich, der andere ist sehr arm. Und der reiche Mann, der hat Schafe, Rinder zu Genüge. Und dieser Arme, der hat ein einziges Schaf. Das ist wie eine Tochter. Und dann kommen wir dazu, dass ein Besucher zu dem reichen Mann kommt. Und der reiche Mann nimmt sich das Schaf von dem Armen und schlachtet es. So, kennt irgendwer die Geschichte, um wen es geht? Es geht um David, richtig, genau. Wir wollen uns heute mit David beschäftigen, dem König David. Er wird in der Bibel als Mann nach dem Herzen Gottes beschrieben. Wir wollen uns heute mal anschauen, wer war dieser David? Dieses Gleichnis, das hatte der Prophet Nathan zu David gesprochen, nachdem er eine Sünde getan hat, also eine seiner tiefprägendsten Taten, die er wahrscheinlich getan hat. Da hat dieser Prophet ihm dieses Gleichnis gegeben, um ihm auf seine Sünde aufmerksam zu machen. Und lass uns mal anschauen, wie es dazu kommen konnte. Denn eigentlich startet es mit David sehr, sehr gut. Bei seiner Erwählung hören wir, da ist der Prophet Samuel, der dann den neuen König salben soll. Der König Saul wurde verworfen und der Prophet Samuel soll den neuen König salben. Und er hatte erstmal die Brüder von David im Blick. Und als er so sich die Brüder von David anschaut, da sagt Gott zu Samuel: Blick nicht auf sein Aussehen und auf die Höhe seines Wuchses, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das Äußere, aber der Herr sieht auf das Herz. Das lesen wir in 1. Samuel 16, Vers 7. Also wir sehen hier, dass es Gott bei der Salbung Davids sehr wichtig war, was hat er für ein Herz? Und die Tatsache, dass David als neuer König gesalbt wurde, scheint zu zeigen, dass es jemand gewesen sein muss mit einem guten Herzen. Wenn Gott aufs Herz guckt, dann muss David ein gutes Herz gehabt haben. Er wird ja auch beschrieben als der Mann nach dem Herzen Gottes. Lass uns mal weitergehen. David, er ist jetzt gesalbt, er wird demnächst der neue König werden. Und wie geht er mit dem Wissen um, dass er bald König sein wird? Er kommt tatsächlich an den Königshof, aber vielleicht anders als du denkst. Er kommt an den Königshof, aber nicht um zu regieren, sondern um zu dienen. Er kommt an den Königshof und spielt dem verworfenen König Saul etwas auf der Laute vor. Er, der von Gott gesalbte König, dient dem verworfenen König. Und nachdem er das getan hat, kommt er wieder nach Hause und hütet die Schafe. Also gar nicht aufgeblasen, nicht arrogant, sehr demütig, dienend. Ich verstehe, was er meint, wenn von einem guten Herzen gesprochen wird. Er drängt sich nicht auf. Dann lesen wir weiter und sehen, wie David Goliath besiegt, wie er mutig ist, wie er Gott vertraut. Dann sehen wir, wie Saul auf einmal neidisch auf David wird und David muss fliehen. Und in all dieser Situation verhält er sich so vorbildlich. Er hätte die Chance gehabt, Saul zu töten und tut es nicht. Und irgendwann, Ende 1. Samuel, stirbt Saul dann und David wird König. Und dieses perfekte Leben, wie es auszusehen scheint, es geht genauso weiter. Lass uns mal in 2. Samuel 8 schauen. Das ist ganz exemplarisch, mal ganz kurz gezeigt, wie sah dieses Leben von diesem König aus. 2. Samuel 8, die Verse 1 bis 6. Und es geschah danach, da schlug David die Philister und demütigte sie. Und David nahm den Zaun der Hauptstadt aus der Hand der Philister. Lass uns mal mitzählen. Philister, das erste Land. Und er schlug die Moabiter und maß sie mit der Messschnur, indem er sie auf die Erde legen ließ. Und er maß zwei Messschnüre ab, um zu töten, und eine volle Messschnur, um am Leben zu lassen. Und die Moabiter wurden David zu Knechten, die Tribut entrichteten. Und David schlug Hadadeser, den Sohn Rechobs, den König von Zoba, als er hinzog, um seine Macht am Strom wiederherzustellen. Und David nahm von ihm 1700 Reiter und 20.000 Mann Fußvolk gefangen. Und David lähmte alles Gespann und ließ 100 Gespanne von ihm übrig. Und die Syrer von Damaskus kamen, um Hadadeser, dem König von Zoba, zu helfen. Und David schlug unter den Syrern 22.000 Mann. Und David legte Besatzung in das mazenische Syrien. Und die Syrer wurden David zu Knechten, die Tribut entrichteten. Und der Herr half David überall, wohin er zog. Das waren 6 Verse. Und wenn wir uns mal anschauen, in diesen 6 Versen werden von 4 glorreichen Siegen gesprochen. 4 glorreiche Siege. Und es scheint anscheinend so vieles gegeben sein, dass es eine Randnotiz ist. In 6 Versen werden diese 4 Siege beschrieben. Also, und wir sehen, überall, wohin David zog, da war Gott mit ihm. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ja, warum wird denn über diese Siege so wenig gesprochen? Werden wir gleich nochmal drauf eingehen. Aber ich möchte einmal zusammenfassen. Wir erleben David als einen Mann, der ein gutes Herz hat. Und der oft genug bewiesen hat, dass er ein reines, einen überaus mutigen Geist hat und gottesfürchtigen Charakter hat. Man würde sagen, David ist ein Vorbild im Glauben. Es scheint alles zu funktionieren, was er anpackt. David ist ein erfolgreicher Leiter, nicht nur ein erfolgreicher Leiter, sondern ein erfolgreicher König. Und er trifft immer die richtige Entscheidung. So scheint es zumindest. Als ich diese Zusammenfassung gelesen habe, da musste ich an unsere Ältesten denken. Vielleicht hast du so ein Bild von den Ältesten. Sie treffen immer die richtige Entscheidung. Alles funktioniert. Alles ist gut. Wie könnte so ein Mensch sündigen? Wie könnte so ein Mensch versagen? Vielleicht bist du selber Familienvater. Vielleicht bist du selber Leiter irgendwo. Oder du bist Ehemann. Und denkst dir, wie könnte ich es mir überhaupt erlauben, zu sündigen? Ich darf keine Fehler machen. Alles muss perfekt laufen. Vielleicht denkst du das manchmal, ich denke das zumindest manchmal, dann ist das genau für dich. Und dann lass uns mal anschauen, was David nämlich passiert. Dieses perfekte Leben, das scheint irgendwann doch nicht ganz so perfekt zu sein. Kommen wir zu 2. Samuel 11. Hier lesen wir nämlich dann vom Ehebruch von David und Bathseba. Und wenn wir uns das anschauen, dann ist dieser Ehebruch, der ja eigentlich etwas wäre, was man versuchen würde zu verstecken. Etwas, was übelst peinlich ist. Wahrscheinlich das Peinlichste, was David je passiert ist. Und wir lesen in der Bibel keine 6 Verse darüber, sondern ganze 50 Verse. Je nachdem, wie man zählt, sind es sogar noch um einige mehr. 50 Verse, in denen dieses Problem, dieses Versagen beschrieben wird. Warum ist das so ein großes Thema? Ich mag die Frage, die William MacDonald oft stellt, wenn er in ein Bibelbuch einleitet. William MacDonald, der hat einen Kommentar geschrieben und wenn er in ein neues Buch einführt, dann stellt er immer diese Frage: Was würde der Bibel fehlen, wenn dieses Buch nicht in der Bibel wäre? Und ich finde das eine spannende Frage. Was würde denn der Bibel fehlen, wenn diese 50 Verse nicht in der Bibel wären? Und das führt uns genau zu der Sache, ja, was will eigentlich Gott damit sagen? Ja, was würde denn der Bibel fehlen? Es würde ein Beispiel fehlen von einem Leiter, von jemandem, von dem man es vielleicht gar nicht erwartet hätte, der versagt. Es würde ein Beispiel fehlen, wie ein Leiter mit Versagen umgeht. Es würde ein Beispiel fehlen, wie Gott mit dem Versagen eines Leiters oder eines Mannes umgeht. Deswegen ist das so ein großes Thema. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, wenn du mit Sünde, wenn du mit Versagen zu kämpfen hast, dann ist das vielleicht genau für dich. Wenn du Kämpfe hast mit einer Sünde, mit etwas, was dich beschäftigt, dann will Gott vielleicht genau in dem Moment an dir arbeiten. Schaut mal, Gott hat 50 Verse darauf verwendet, dieses Versagen zu beschreiben. Und vielleicht ist es bei dir genauso. Vielleicht fühlt es sich lang an, aber genau in dieser Zeit will Gott an dir arbeiten. Genau in der Zeit will er an deinem Charakter schleifen und will mehrere Kapitel in deinem Leben dazu verwenden, um dich ihm ähnlicher zu machen. Lass uns das einmal anschauen. In 1. Samuel 11 lesen wir die Geschichte, wie er dann in Versuchung fällt. Und ich würde die ersten 5 Verse einmal vorlesen. 1. Samuel 11, die Verse 1 bis 5. Wenn ihr eine Bibel habt, schlag gerne dazu auf. 2. Samuel 11. Und es geschah bei der Rückkehr des Jahres, zur Zeit, wenn die Könige ausziehen, da sandte David Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel, und sie richteten die Kinder Ammon zugrunde und belagerten Rabba. David aber blieb in Jerusalem. Und es geschah zur Abendzeit, als David von seinem Lager aufstand und auf dem Dach des Königshauses umherging, dass er vom Dach herab eine Frau sich baden sah. Und die Frau war sehr schön von Aussehen. Und David sandte hin und erkundigte sich nach der Frau. Und man sprach: Ist das nicht Bathseba, die Tochter Eliams, die Frau Urias des Hethiters? Und David sandte Boten hin und ließ sie holen. Und sie kam zu ihm und er lag bei ihr. Sie hatte sich aber gereinigt von ihrer Unreinheit und sie kehrte in ihr Haus zurück. Und die Frau wurde schwanger und sie sandte hin und berichtete es David und sprach: Ich bin schwanger. Okay, wir lesen diese Geschichte und irgendwie scheint es doch relativ schnell zu gehen. Und dennoch will ich sagen, Sünde kommt nie plötzlich. Sünde hat immer eine Vorgeschichte. Sei es die Lüge, sei es deine Handysucht, sei es die Augenlust, Problem mit Alkohol, was auch immer. Es hat immer eine Vorgeschichte. Lass uns mal schauen, wie das bei David aussieht. Was hat es bei David für eine Vorgeschichte? Vers 1. Er begibt sich an einen Ort der Versuchung. Vielleicht sagt ihr jetzt, okay, er ist ja einfach zu Hause geblieben. Ja, genau das ist das Problem. In Vers 1 sehen wir, zu der Zeit, wo normalerweise die Könige ausziehen, bleibt David zu Hause. Stellt sich die Frage, was macht David da? Eigentlich gehört er gar nicht zu Hause hin. Warum ist David überhaupt bei seinem Palast? Man weiß es gar nicht so genau. Und dennoch würde ich sagen, Untätigkeit ist ein großer Faktor, der dich dazu verleiten kann, zu sündigen. Zeiten der Untätigkeit sind oft Zeiten der größten Versuchung. Und deswegen hat er sich in einen Ort der Versuchung begeben, indem er sich in Untätigkeit die Zeit genommen hat. Vielleicht ist es bei dir was anderes. Vielleicht ist es bei dir nicht die Untätigkeit, sondern vielleicht ist es bei dir der Freundeskreis. Vielleicht sind es bei dir Arbeitskollegen, die einen schlechten Einfluss auf dich haben. Oder du hast ein Problem mit Rache oder mit Zorn. Und trotzdem schaust du dir die ganze Zeit deine Lieblingsserie an, in der es um Mord, Gewalt, um Missbrauch geht. Ja, wenn du ein Problem mit etwas hast und dich in einen Ort begibst, nicht einen wirklichen Ort, sondern in eine Umgebung begibst, in der du immer wieder dazu getriggert wirst, in der Versuch, wo du weißt, dass Versuchungen auf dich kommen, ja, dann bist du vielleicht auch selber schuld. Die Bibel sagt, wenn dein Arm dich zum Sündigen verführt, dann hau ihn ab. Und genau so würde ich das hier auch sehen. Wenn dich diese Person, wenn dich dieser Ort, wenn dich diese Sache zum Sündigen verführt, dann hau es ab. Sei es das Handy, dann stell dir eine Begrenzung ein. Sei es also so ein Drogendeal oder wenn du ein Problem mit Drogen hast, wirst du ja nicht zu einem Drogendealer gehen. Wenn es Personen sind, dann musst du schauen, dass du Personen aus dem Weg gehst. Okay, erster Punkt. Er begibt sich in einen Ort der Versuchung. Zweiter Punkt, der folgt darauf sozusagen. In Vers 2 sehen wir, dass die Sünde einen reizt. Und wenn du an dem Punkt bist, dann ist es schon fast zu spät. Wenn David in der Schlacht gewesen wäre, hätte er Bathsheba wahrscheinlich nie gesehen. Aber jetzt hat er sie gesehen und sein Auge fällt auf sie. Und erstmal, also die Bibel schreibt davon, dass eine die Sünde lockt. Und so würde ich es hier auch beschreiben. Die Sünde reizt einen, sie lockt einen. Und was tut er nämlich? Die Sünde reizt einen und er geht nicht dran vorbei, sondern Schritt 3, er beschäftigt sich mit der Sünde. Guck mal, was David macht, nachdem er diese Frau sieht. In Vers 3 sagt er, und David sandte hin und erkundigte sich nach der Frau. Und man sprach, ist das nicht Bathsheba? Diese Frage, die scheint so unscheinbar zu sein. Ja, wer ist denn diese Frau? Ich will ja nur wissen, wer diese Frau ist. Und dennoch ist das schon ein Beschäftigen mit der eigentlichen Sünde. Das wäre schon gar nicht mehr dran gewesen. Stell dir mal vor, du hast eine OP und der Arzt sagt dir, ey, am Abend davor darfst du nichts essen. Nüchterner Magen, ich denke, wir kennen das. Und du weißt, dass du nichts essen darfst. Trotzdem entscheidest du dich mit deiner Frau, okay, komm, lass uns heute auf die Promenade gehen. Auf der Promenade gibt es ganz viele Foodtrucks, ganz viele Restaurants, ganz viel zu essen. Und sagen, ja komm, lass uns trotzdem da hingehen. Das ist vielleicht schon der erste Schritt. Der zweite Schritt, du gehst über diese Promenade und auf einmal siehst du da diesen Barbecue-Grill. Und boah, riecht dieses Steak saftig. Und du gehst darüber und dieses Fleisch, es reizt dich. Und anstatt sofort zu sagen, nee, ich darf nichts essen, ich gehe weiter, gehst du zu dem Typen, der dieses Fleisch grillt und fragst ihn, ey, wo kommt dieses Fleisch her? Wie bereitest du das zu? Kann ich mal riechen? Wie teuer ist dieses Steak? Das ist dieses Beschäftigen mit der Sünde. Und dann ist es nur logisch, dass der vierte Schritt kommt. Irgendwann kannst du gar nicht mehr anders, um dieser Sünde nachzugehen. Das bewusste Entscheiden zur Sünde. David geht zu Bathsheba ein und er trifft eine Entscheidung zur Sünde. Jetzt will ich dich fragen, ab welchem Schritt reden wir hier von Sünde? Ich finde es schwierig zu sagen. Die Frage ist, wenn du weißt, was für eine Auswirkung das hat, ab welchem Schritt willst du aufhören, der normalen Schrittfolge zu folgen? Es geht nicht darum, ab wann es Sünde ist, ab wann es gefährlich ist. Das ist eigentlich die Frage. Gefährlich ist es ab Schritt 1. Vielleicht sind es bei dir nicht Augenlust, vielleicht ist es bei dir Shopping-Sucht, vielleicht ist es bei dir das Lügen, vielleicht sind es bei dir Stolzprobleme. Es kann alles Mögliche sein. Das kann man auf viele Themen anwenden. Aber Sünde hat immer eine Vorgeschichte. Okay, lass uns schauen, wie geht David denn weiter damit um? Er hat diese Sünde getan und zuallererst kommt er nicht sofort zu Gott. Er versucht, Uriah, den Mann, von der Bathseba zu holen und sagt ihm, ey, schlaf mal bitte mit deiner Frau. Und er macht das nicht. Das geht noch einige Runden so weiter. Also David versucht ganz bewusst, diese Sünde zu vertuschen. Die Sünde nicht nach oben kommen zu lassen. Und es klappt irgendwie nicht. Und er sieht sich dazu gezwungen, Uriah zu töten. Ein Jahr später circa muss Nathan mit dieser Geschichte, mit diesem Gleichnis, das ich am Anfang erzählt habe, muss er David darauf aufmerksam machen, auf seine Sünde. Und lass uns mal schauen, wie David dann mit seinem Versagen umgeht. In 2. Samuel 12, Vers 13, lesen wir die Geschichte ganz kurz. Da sprach David zu Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünde weggetan, du wirst nicht sterben. Also wir sehen hier, David ist sich seiner Sünde bewusst und Nathan spricht ihm gleichzeitig auch Vergebung aus. Du wirst nicht sterben, deine Sünde ist weggetan. Es gibt aber auch noch einen Psalm, der sich ein bisschen mehr damit beschäftigt. Und den will ich jetzt mal anschauen. Psalm 51. Und da will ich mal sagen, ein Jahr hat David gewartet. Ein Jahr hat er gewartet. Und jetzt ist genau das Richtige, was er tut. Nämlich, er kommt zu Gott. Indem er diesen Psalm schreibt, sehen wir, dass es ihm wichtig war, zu Gott zu kommen. Und er nimmt das ins Gebet und kommt zu Gott. Das ist das Erste, was er ab dem Zeitpunkt richtig macht. Der zweite Punkt ist, er ist sich seiner Sünde vollkommen bewusst. Wenn ihr mal den Psalm 51 aufschlagt, dann sehen wir in Vers 5, meine Sünde ist stets vor mir. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Siehe, in Schuld bin ich geboren, in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Also David ist sich seiner Sünde vollkommen bewusst. Er kann sie nicht vergessen. Er lässt sich bewusst ist sich bewusst, dass er gegen Gott gesündigt hat. Und er ist sich auch seiner grundsätzlichen Sündhaftigkeit bewusst. Und allein, dass es so weit gekommen ist, zeigt schon, in ihm hat es ganze Zeit gebrodelt. Wenn ihr wollt, könnt ihr mal Psalm 32 lesen zu Hause. Da wird, ich denke, es geht da auch um genau die gleiche Situation. Da geht es nämlich auch darum, wie geht David mit einer Sünde um, die vor Gott irgendwie noch nicht offenbart geworden ist, die er Gott noch nicht gesagt hat. Und in Psalm 32 sehen wir, wie er richtig hadert, wie er psychische Probleme hat, wie er Stress hat, nur weil er diese Sünde Gott nicht offenbart. Und jetzt ist er an dem Zeitpunkt, wo er sagt, ja, ich kenne meine Sünde. Meine Sünde kenne ich. Ich weiß, was ich Schlechtes getan habe. Ich werde es mal vergleichen mit einem blutigen und steinigen Herz. Das ist für mich ein super Beispiel. Ich weiß nicht, wie es dir geht. In einigen Sünden geht es mir manchmal so, dass ich ein steinernes Herz habe. Ein Herz, dem es egal ist, wenn ich sündige. Dem es egal ist, wenn ich 10 km/h zu schnell fahre, das mich nicht berührt. Und ich glaube, wir müssen immer wieder zu Gott kommen und um ein fleischernes, um ein blutiges Herz zu beten. Nach einem Jahr ist es bei David der Fall. Er hat ein blutendes Herz. Er leidet mit der Sünde. Die Sünde reut ihn. Es ist ihm nicht egal, ob er gesündigt hat. Nein, es blutet mit, weil er selbst gesündigt hat. Und wenn du merkst, boah, eigentlich sieht mein Leben anders aus und dennoch scheint es mir nicht zu interessieren, dann möchte ich dich dazu ermutigen, dann komm zu Gott und bitte um ein fleischernes Herz. Um ein Herz, das sich seiner Sünde bewusst ist. In dem Psalm geht es weiter. Er ist sich seiner Sünde nicht nur vollkommen bewusst, sondern er bittet auch um Reinigung. Ganz bewusst. In Vers 4 sehen wir, wasche mich völlig von meiner Schuld, reinige mich von meiner Sünde. In Vers 9 sehen wir, wasche mich, ich werde weißer sein als Schnee. Er betet hier um Reinigung. In meinem Leben habe ich das oft beobachtet, dass ich die Gnade, die Vergebung Gottes leichtfertig angenommen habe. Und ich möchte dich auch dazu ermutigen, komm vor Gott und bitte bewusst um Reinigung. Nimm diese Gnade nicht als selbstverständlich an. Flehe vor Gott. Vierten Punkt. Er betet um Erneuerung. Lass mich Fröhlichkeit und Freude hören. Erschaffe mir ein reines Herz. Erneuere meinen Geist. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils. Er weiß, dass er abgekommen ist vom Weg der Freude, der Fröhlichkeit und sagt, führe mich zurück zu deiner Freude. Das Interessante ist, dass er hier nicht um vielleicht Augenlust betet, also Probleme oder Enthaltsamkeit betet. Probleme, die vielleicht im ersten Moment offensichtlich zu sein scheint. Nein, er betet nicht um solche Dinge, sondern er weiß, dass das Problem viel tiefer liegt. Es ist nicht nur einfach ein Problem mit Enthaltsamkeit, es ist ein Problem in der Ausrichtung auf Gott. Und da sagt er, ich will wieder zurückkommen zu deiner Freude. Zwangsläufig führt das dazu, dass der andere warnen will vor so einer Sünde. In Vers 1 direkt fand ich einen sehr interessanten Gedanken. Hat ein Prediger auf seiner Konferenz gesagt: Ja, wer hat denn diese Überschrift eigentlich geschrieben, wo steht, dem Vorsänger ein Psalm von David, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war? Das ist sich nicht ganz sicher und dennoch ist es wahrscheinlich, dass diese Überschrift von David selbst kam oder dass er sie zumindest autorisiert hat. Also als König sagt er, also als ich Ehebruch begangen habe, genau in diesem Moment ist dieser Psalm. Und die Psalmen wurden ja auch gesungen. Und dennoch verbergt er es nicht mehr. Er holt es ans Licht, als Warnung für alle. Und das sehen wir auch in Vers 15. Lehren will ich die von dir Abgefallenen. Ich will jubelnd preisen, dein Lob verkünden. Es ist ihm auf einmal ein Anliegen, dass andere nicht in dieselbe Falle tappen. Wenn wir Gottes Gnade erfahren haben, dann ist es das Normalste der ganzen Welt, das auch in die Welt zu tragen. Und in Vers 19, finde ich, fasst er das nochmal super zusammen. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Er fasst das zusammen und sagt, Alex, du hattest dieses Bild genannt von dieser Vase, einen zerbrochenen Geist, eine zerbrochene Vase wird Gott nicht zurückschicken. Er freut sich darüber, wenn du zerbrochen vor ihn kommst und nicht mit deinem Uhu-Kleber versuchst, deine Vase selbst zu kleben. Er wird dich nicht zurückweisen. Und so will ich dich ermutigen. Vielleicht schämst du dich, vielleicht sind das Sachen, die dir noch gar nicht bewusst sind, wo du vor Gott, zu Gott kommen willst. Dann komm vor ihn und leg vor ihm deine Scherben aus. Und er will dich zusammenflicken. Zwei Sachen. Erstens, Sünde hat trotzdem eine Konsequenz. Wir sehen das, dass der Sohn, der hier geboren ist, der stirbt tatsächlich. Es wird in 2. Samuel dann noch ein Fluch ausgesprochen. Das Schwert wird Alltag im Familienleben Davids. Seine Frauen werden später auch von seinem eigenen Sohn vor ganz Israel vergewaltigt. Also grausame Dinge, die da geschehen. Und da würde ich sagen, nur weil Gott uns vergibt, heißt das nicht, dass wir nicht mit der Konsequenz der Sünde leben müssen. Sünde hat Konsequenz. Auch heute noch. Also wenn du jemanden den Arm abhackst, dann kannst du zwar Vergebung erfahren, aber es kann sein, dass der Arm nicht mehr wieder dran gemacht werden kann. Sünde hat eine Konsequenz und dennoch ist es so, dass Gott seinen Plan mit David nicht verwirft. Aus dieser Ehe mit Bathseba entsteht die Linie hin zu Jesus. Wenn wir die Linie, dem Stammbaum Jesu nachverfolgen, dann sehen wir, dass das nicht über Micha, seine erste Frau, geht, sondern über David und Bathseba, runter bis hin zu Jesus. Sein Plan verwirft Gott nicht mit ihm. Ich will dich dazu ermutigen, zu dem Gott der Vergebung, zum Gott zu kommen, der Versager annimmt. Zu einem Gott, der aus Zerbrochenem etwas viel Wertvolles machen kann. Und möchte abrunden mit zwei Dingen, die ich hieraus lerne. Wenn Sünde so gefährlich ist, dann sollten wir die Versuche mit dem Keim ersticken. Und wenn Sünde so gefährlich ist, dann sollten wir versuchen, uns selbst reinzuhalten. David hatte psychische Probleme in dieser Zeit. David hat unwürdige Dinge getan und die Konsequenzen der Sünde waren verheerend. Wenn Sünde so gefährlich ist, dann will ich mich nicht damit dreckig machen. Und den zweiten Punkt, den ich mitnehme: Wenn Gott so gnädig ist, dann sollten auch wir gnädiger mit anderen sein. Wir haben in einer Gruppe ein Buch gelesen von Paul David Tripp, Leiten, und er hat ein Beispiel genannt, nämlich ist ihm aufgefallen, dass Gemeinden in seiner Nähe mit dem Versagen von Menschen, von in dem Sinne speziell Leitern, ganz anders umgehen. Und zwar sagt er, ihr Plan ähnelt eher dem, wie ein Bundesliga-Verein mit einem schwächelnden Fußballspieler umgehen würde, als dem Vorgehen einer Gemeinde, die an die Kraft der rettenden und wiederherstellenden Gnade glaubt. Im Fußball werden die Spieler ausgewechselt. Wie ist das bei Gott? Glauben wir an die wiederherstellende Gnade Gottes, dass Gott wieder heil machen kann, auch wenn so etwas Schlimmes passiert ist? Ich will das nicht kleinreden, dennoch ist Gott so groß, lass uns es ihm zutrauen. Und im zweiten Schritt, wenn Gott so gnädig ist, sollten wir selbst an die wiederherstellende Gnade glauben. Wenn du selbst versagt hast, wenn du selbst in Sünde gefallen bist, dann glaub an die wiederherstellende Gnade. Dann komm vor ihn. Er will dir vergeben. Er kann dich wiederherstellen. Es gibt Konsequenz der Sünde und dennoch haben wir einen großartigen und wiederherstellenden Gott. Gott ist groß. Und ich will ihm alles zutrauen. Amen.